Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum E-Commerce Inspiration Podcast. Mein Name ist Thomas Liskowski, aber viel wichtiger, mir gegenüber sitzt die liebe Jacqueline. Jacqueline, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Thomas.
Sehr, sehr gerne. Wir sind vor kurzem lustigerweise erst in einem Podcast gesessen, allerdings bei der Wirtschaftskammer mal direkt. Haben wir gedacht, eigentlich sollten wir dich auch mal bei uns im Podcast einladen.
Heute mal bei dir, ja.
Dass wir so dich mal vor die Kamera bringen und ich nur die Fragen stelle. Davor war es ja umgekehrt. Magst du dich vielleicht unserer Community einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum tust du das, was du machst, so gern?
Sehr gerne. Ja, ich bin die Jacqueline Eder. Bin in der Wirtschaftskammer Niederösterreich für das Thema E-Commerce zuständig und habe einen juristischen Background, also ich habe auf der WU Wirtschaftsrecht studiert und ja, beschäftige mich eben in der Kammer vor allem mit rechtlichen Fragen rund um das Thema E-Commerce. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend, weil es noch ein ziemlich neuer Rechtsbereich ist. Also es tut sich relativ viel. Wir kommen dann eh noch drauf zu sprechen, welche Änderungen geplant sind. Ja. Und das macht es für mich spannend, also dass es nicht immer gleich bleibt, sondern dass man sich laufend eigentlich neues Wissen aneignen muss. Genau, also das zu meiner Position in der Wirtschaftskammer. Ja, privat, ich reise sehr, sehr gerne, ich mache gern Sport, liebe gutes Essen,
sehr gut.
Guten weiter.
Perfekt.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert vom Chat Amen. Mal Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal einen E-Mail-Newsletter wirklich gelesen? Deine Kunden auch nicht. Aber WhatsApp öffnen sie. Über 85% Öffnungsrate, kein Spam-Ordner, direkt auf dem Sperrbildschirm. ChatAmin macht genau diesen Kanal zum echten Umsatzhebel für E-Commerce-Brands. Brands sehen 50-fachen Return mit WhatsApp, weil sie Kunden erreichen, die ihre E-Mails seit Monaten nicht mehr gelesen haben. Mittlerweile haben über 450 Brands wie Waterdrop, Marco Polo, Holy, Bauhaus, Milodogs, genau das gemacht. Sie haben mit Shopify und Klaviyo ChatAmin integriert. ChatAmin hilft euch dabei, WhatsApp als neuen Umsatzkanal aufzusetzen. Schaut dafür einfach auf chatamin.com vorbei. Werbung Ende.
Sehr gut. Starten wir mal so rein. Du hast gerade gesagt, für dich ist es eine Chance, beziehungsweise für dich ist es ja auch ein bisschen dein beruflicher Alltag, dass du mit so Gesetzen konfrontiert bist. Auf der anderen Seite denke ich mir, als Online-Händler denkt man sich, oh mein Gott, saumühsam. magst du vielleicht, und das habe ich dir so vorab schon ein bisschen mitgegeben, wenn man jetzt erst mit dem Thema einsteigt oder sich erst mit den Themen befasst, was für Gesetze oder welche Themen sollte man in der Vergangenheit schon als jetzt mehr oder weniger als Checklist sinnbildlich beschrieben, schon kennen oder gekannt haben oder vielleicht sogar schon integriert haben.
Also vielleicht zu Beginn mal kurze Werbung für die Wirtschaftskammer. Wir bieten Beratungen zu diesem Thema an. Also alle, die neu in den E-Commerce einsteigen, die können sich gerne bei uns melden und wir setzen uns zusammen eine Stunde und quatschen mal drüber, was ist so zu beachten aus rechtlicher Sicht, wenn ich einen Online-Shop starte oder wenn ich über Marktplätze verkaufe. Ja. Als kurze Checkliste jetzt hier beim Podcast. Man kennt die klassischen Rechtstexte wie AGB, Impressum, Datenschutzerklärung, ein Cookie-Banner. Das kennt man alles und das ist eben zwingend notwendig für einen Online-Shop. Dann gibt es natürlich auch neuere Themen, wie zum Beispiel das Barrierefreiheitsgesetz, das eben voriges Jahr 2025 in Kraft getreten ist. Es gibt eine Produktsicherheitsverordnung, also da hat man das Produktsicherheitsrecht innerhalb der EU vereinheitlicht und auch neue Informationspflichten geschaffen. Ganz zentral ist eben auch im E-Commerce-Bereich in Europa das Widerrufsrecht. Das sind so diese klassischen Themen und dann gibt es natürlich rechtliche Vorgaben für Werbeaussagen etc. Also es ist ein relativ breites Spektrum an Rechtsbereichen, in dem man sich im E-Commerce bewegt. Zusätzlich natürlich diese allgemeinen Vorschriften wie Umsatzsteuer etc., wo es auch wiederum Besonderheiten gibt. Wenn man zum Beispiel Amazon FBA nutzt, gibt es auch Sondervorgaben in der Umsatzsteuer, muss man ein bisschen aufpassen mit Registrierungspflichten in anderen Ländern, beim Dropshipping dasselbe. Also man sollte sich vorab gut überlegen, welches Geschäftsmodell man wählt, beziehungsweise sich vorab einfach anwaltlich oder eben durch die Wirtschaftskammer hier beraten zu lassen, damit man da eben keine rechtlichen Fehltritte passieren gleich zu Beginn. Und ich würde sagen, gerade bei Steuerthemen etc. ist es halt sehr, sehr hakelig. Und gerade da sollte man aufpassen.
Voll. Wo kein Kläger, da kein Richter im Rechtstext, das aber genau. Das Finanzamt schaut halt auch in die Retrospektive.
Ganz genau.
Dementsprechend wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man da vielleicht auch mal zweimal genauer hinschaut. Was siehst du so in der Praxis für Schmerzenspunkte? Also wenn jetzt Leute zu dir kommen, welche Themen hatten sie gar nicht am Schirm oder gibt es sowas auch? Dass sie sagen, okay,
also
Freiheitsgesetz sagt mir gar nichts, mehr oder weniger.
Ich glaube, das Barrierefreiheitsgesetz ist relativ bekannt in der E-Commerce-Branche. Ich glaube, das hat voriges Jahr sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Was eher unbekannt ist, ist so ein Thema wie Verpackungslizenzierung.
Ja.
Also eben, wenn ich Verpackungen an Endverbraucher liefere oder Produkte verpackte Produkte, was ja im E-Commerce Standard ist,
ja.
Dann muss ich diese Verpackungen eben lizenzieren und somit bei einem Sammel- und Verwertungssystem einen Systembeteiligungsvertrag abschließen und somit immer eine gewisse Abgabe bezahlen, eben dass diese Verpackungen dann von den Sammel- und Verwertungssystemen, zum Beispiel der ARA, eben korrekt recycelt entsorgt werden. Das heißt, da sind auch die Online-Händler in der Pflicht und zwar in jedem Land, in das sie liefern.
Mhm.
Bedeutet, wenn ich EU-weit liefere, dann habe ich diese Verpflichtungen eben in jedem Lieferland, in jedem EU-Land und die Regelungen sind auch unterschiedlich. Also hier haben wir keine EU-weit einheitlichen Regelungen, sondern da muss man sich wirklich die nationalen Systeme anschauen und da eben sicherstellen, dass man diese Verpackungslizenzierung richtig macht. Also das ist sehr aufwendig und sehe ich auch als einen der größten Herausforderungen eben im E-Commerce.
Wer jetzt gerade Hoppala im Kopf hat und sich denkt, upsi, das habe ich nicht gemacht, du hast das eh vorhin schon kurz erwähnt, man kann sich ja über die Wirtschaftsberatung auch unter anderem kostenlose Rechtsberatung holen, kann ich unter anderem sehr empfehlen, weil ich will jetzt nicht sagen, wer mein Anwalt ist, aber wenn ich immer wieder so Rechtssexe bespreche und mir den Stundensatz da anschaue, denke ich mir, kostenlos hätten wir auch geschmeckt. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, einmal zu wissen, dass man gewisse Leistungen auch von euch kostenlos beantragen kann und sich da einfach mal so einen kleinen Check holt. Was betrifft mich vielleicht, weil vielleicht ist auch ein Produktspezifikum drinnen. Du hast zuerst diese Werbeaussagen gesagt, zum Beispiel, du schlafst besser mit Zirbenkissen, darfst du nicht mehr sagen, weil du hast keine validen Studien, die dafür sprechen, dass du untermauern kannst, dass du durch dieses Kissen zum Beispiel besser schläfst. Da gibt es auch ganz viele andere Health Claims und dergleichen, die man zum Beispiel nicht aussprechen sollte und viele sich dann denken, na, kann ich aber besser schlafen dadurch. Und
ganz genau, also gerade bei solchen produktspezifischen Werbeaussagen sollte man halt sehr aufpassen, gerade eben im Lebensmittelbereich, diese gesundheitsbezogenen Aussagen, da gibt es ja eigene Health Claims Verordnung, da steht natürlich ganz genau drin, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen und auch wann darf ich das sagen, also wenn so und so viele Milligramm, Gramm von diesem, sag jetzt mal, Stoff in diesem Produkt drinnen ist, dann ist dieser Claim zulässig, anderenfalls nicht. Also das muss man sich dann ganz genau anschauen. Und eben auch Umweltaussagen, also klimaneutral, nachhaltig etc. Kommen wir jetzt dann auch gleich noch drauf, wird ab 2026 eben auch nochmal strenger reguliert.
Mhm.
Muss man dann auch noch ein bisschen besser aufpassen, was man hier noch sagt und wie man hier noch wirbt. Genau.
Sehr cool. Gut, das war der Blick in die Vergangenheit, aber es kommt ja einiges auf uns zu auch.
Mhm.
Und wir wollen schon im Vorhinein gut Bescheid wissen, dass wir nicht im Nachhinein wieder einige Hoppalas am Tisch hätten. Und ich glaube, da ist ein bisschen Aufklärung gar nicht so schlecht. Was kommt gerade auf uns zu?
Also das ist, glaube ich, schon richtig gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich eben vorab mit diesen Themen beschäftigt.
Mhm.
Es ist immer schlechter, wenn ich im Nachhinein drauf komme, ups, das hätte ich doch machen sollen. Es ist immer besser, man informiert sich schnellstmöglich über anstehende Änderungen, damit man auch ein bisschen Vorlaufzeit hat zum Umsetzen.
Ja.
Mhm. Manche Themen dauern eben länger in der Umsetzung, manche haben wir ganz, ganz schnell wieder erledigt, aber dass man sich hier rechtzeitig die Informationen noch einholt.
Mhm.
Genau, gehen wir es chronologisch an.
Ja, vielleicht noch kurze Frage davor.
Ja?
Wie bildest du dich da weiter in dem Kontext? Also wie checkst du was?
Also wir in der Wirtschaftskammer haben da ein bisschen eine Sonderstellung, weil wir eben ein gesetzliches Begutachtungsrecht haben.
Ja.
Und das heißt, wir kriegen die Gesetzesentwürfe eben schon vorab zur Begutachtung.
Okay.
Das heißt, dass wir sozusagen, jetzt ganz salopp gesagt, unseren Senf dazugeben, was wir davon halten, beziehungsweise was die Unternehmer, deren Interessen wir vertreten, von diesem Gesetz denken, wo die Betroffenheit ist etc. Ja. Das heißt, wir können sie im Gesetzgebungsverfahren vorab schon einbringen und somit haben wir natürlich eigentlich immer die neuesten Informationen.
Wie viele kriegt man da in der Woche oder im Monat?
Es ist ganz unterschiedlich. Also ich kriege natürlich nur die in meinem Bereich, also die den E-Commerce betreffen. Und das waren in letzter Zeit schon doch einige. Und es kommt auch immer ganz darauf an, ob es jetzt ein nationales Gesetzgebungsverfahren ist oder ob es eben auf der EU-Ebene sich abspielt. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay, ja, gute Lektüren hin und wieder. Also definitiv einiges zum Lesen. Gut, starten wir voll rein. 2026 haben wir gerade. Was sollte der oder die Online-Händlerin gerade aktuell am Schirm haben, was kommen könnte? Du hast ja auch ein Hausübungsheft mitgebracht.
Genau, ich habe auch ein Hausübungsheft mitgebracht. Genau. Die Podcast-Folge erscheint ja, glaube ich, im Juli.
Genau.
Dann haben wir auch schon den Widerrufsbutton hinter uns. Die Regelungen zum Widerrufsbutton treten am 19. Juni 2026 in Kraft. Bedeutet, alle Websites, über die ein Vertragsabschluss mit einem Verbraucher möglich ist, das sind klassisch die Online-Shops, die Waren verkaufen, aber auch wenn es eben möglich ist, dass man Online-Dienstleistungen bucht oder eben digitale Inhalte, PDFs zum Download, eben kostenpflichtige, dann ist hier auch ein Widerrufsbutton zu implementieren. Ist eigentlich ganz, ganz leicht, wenn man sich es einmal durchgedacht hat. Ist so eine Schaltfläche, wieder Button zahlungspflichtig bestellen, muss prominent im Webshop platziert werden. Meines Erachtens ist die Platzierung eben im Footer ganz unten ideal. Muss auch sich optisch hervorheben von anderen Texten, Bildern etc. im Webshop. Das heißt, muss leicht ersichtlich sein. Und dieser Button, der führt dann zu einem Formular, wo der Kunde eben eingeben kann seinen Namen, dann Daten zur Identifikation der Bestellung, also zum Beispiel die Bestellnummer und noch eine E-Mail-Adresse.
Okay.
Und dann kommt nochmal ein Button, Widerruf bestätigen. Okay. Wenn der Kunde den bestätigt, dann hat man sozusagen sein Widerrufsrecht als Kunde ausgeübt. Also diesen Button, der wird eben ab 19. Juni dann Pflicht in jedem Webshop.
Muss der Absender-Button wieder einen spezifischen Wortlaut haben, wie beim Bestellabschluss, dass jetzt Bestellung abschließen, kostenpflichtig bestellen etc.? Steht dann auch dort wieder jetzt?
Also Widerruf bestätigen.
Widerruf bestätigen. Okay, Widerruf also bestätigen. Nicht das klassische Kontaktformular nutzen dafür, sondern wirklich eigenes Kontaktformular dafür
der Button,
in die Welt setzen.
Dieser erste Button muss auch beschriftet sein mit eben Vertrag widerrufen oder unsere österreichische Formulierung vom Vertrag zurücktreten, das gibt beides. Und dann eben am Schluss, dieser letzte Button ist dann Widerruf bestätigen.
Okay.
Also oder Rücktritt bestätigen.
Für die, die sich gedacht haben, ich komme im Kontaktformular zurecht, schlechte Neuigkeiten. aber sehr spannend, also bedeutet nicht nur im Kundenkonto zu integrieren, dass man jetzt die Bestellung dort widerrufen kann, sondern wirklich ersichtlich wie beim Widerrufsformular, dass man da jetzt einen eigenen Link hat.
Genau.
Widerrufsbutton oder Widerrufs irgendwas halt. und dort zu dem Kontaktformular kommt, wo das Absenden wirklich den Widerruf erzeugt. Kann man.
Also wichtig ist vielleicht da auch noch, ich darf den Kunden auch nicht zwingen, dass er dann diesen Widerrufsbutton verwendet. Also der kann mich natürlich weiterhin anrufen, mir eine E-Mail schreiben, dieses Widerrufsformular, dieses standardmäßige nutzen. Also das ist nicht verpflichtend. Dann, weil du jetzt gerade das Kundenkonto angesprochen hast, ich darf den Kunden ja eigentlich auch nicht zu einem Kundenkonto zwingen. Mhm. Das ist eben aus datenschutzrechtlicher Sicht ein bisschen problematisch. Mhm. Deswegen nur im Kundenkonto diesen Button zur Verfügung stellen, das reicht halt eben nicht aus.
Okay. Also warum wurde der eingesetzt? Also es gab ja schon das Widerrufsformular in Wirklichkeit, aber gab es da konsumentenschutztechnisch gesehen so viele Zwischenfälle, dass man nicht klar identifizieren konnte, ist das jetzt ein Widerruf, war das jetzt in der Zeit? Oder weil die Frage habe ich oft bekommen, so, warum kriegen wir den?
Also aus persönlicher Sicht sehe ich den Widerrufsbutton ehrlich gesagt auch überflüssig, weil eben das Verbraucherschutzrecht schon sehr, sehr strenges. Und ich denke, dass die derzeitigen Möglichkeiten zur Ausübung des Widerrufsrechts ausreichend sind. Also ich glaube auch, dass wenn man Widerrufsbutton freiwillig machen würde, kann man natürlich, also hat man in der Vergangenheit gekonnt. Jetzt ab 19. Juni ist es eben verpflichtend. Mhm. Ich glaube, dass auch dieses, ich kann meinen Widerruf formlos erklären, ich kann anrufen, mhm. ich kann eine E-Mail schreiben, ich kann eben dieses Widerrufsformular nutzen. Ich glaube, dass es ausreichend gewesen wäre für einen sinnvollen Verbraucherschutz. Mhm. Die EU sieht das anders. Die möchte eben den Verbraucherschutz weiterhin stärken und hat gemeint, ja, der Widerruf, das soll so einfach sein wie eben auch der Vertragsabschluss. Okay. Und meinen Vertrag schließe ich ab mit zahlungspflichtig bestellen, ja. Also sollte ich den Vertrag widerrufen können mit einem Button, Vertrag widerrufen. Ich sehe es ganz ehrlich, also wenn man jetzt die ganzen großen Online-Shops ansieht, Zalando, Amazon und Co.,
die haben das ja alles schon bisher.
Ja. Also ich glaube, das ist aus Marketing-Sicht, beziehungsweise generell, wenn man sich so diese Customer Journey ein bisschen anschaut, man möchte es ja immer dem Kunden so leicht wie möglich machen. Ja. Dass es aus dem Aspekt vielleicht gar nicht so blöd ist, dass man dann einen Widerrufsbutton hat.
Okay.
Und ich denke auch, ehrlich gesagt nicht, also das ist aber auch meine persönliche Vermutung, dass die Retouren dadurch ansteigen werden, das glaube ich nicht.
Okay. Na, ich habe mir manchmal ein bisschen so die Sinnhaftigkeitsfrage gestellt, aber im Sinne dessen, dass man wirklich eine klare Abgrenzung hat, wann ist ein Widerruf, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Lösung ist. Aber was man hat, das hat man.
So sieht zumindest die EU. Also ich denke auch, dass es gereicht hätte, wenn man das freiwillig macht.
Ja.
Und dass die bisherigen Möglichkeiten auch ausgereicht hätten. Aber jetzt haben wir diesen Widerrufsbutton und kommen nicht mehr dran vorbei.
Sehr gut. Weiter in der Hausübung.
Dann so. August, KI-Transparenzpflichten.
Mhm.
Mit 2. August treten die Transparenzpflichten nach dem AI-Act in Kraft.
Mhm.
Ist insbesondere relevant für KI-erstellte Bilder, Videos etc.
Mhm.
Dass ich eben offenlegen muss, dass dieses Foto beispielsweise mit Hilfe von KI erstellt wurde.
Mhm.
Auch ein häufiger Irrglaube ist, ich muss jetzt in Zukunft alles kennzeichnen, was ich mit KI erstellt habe. Stimmt auch größtenteils, mhm. Aber konkret geht es ja bei AI eben um Deepfakes.
Okay.
Bedeutet, das sind Bilder von Orten, Gegenständen, Personen, die auch wirklich in echt existieren und wo man eine gewisse Täuschungswirkung hat. Also wo der Nutzer bzw. Die Person, die dieses Bild ansieht, sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt mit KI erstellt oder ist das jetzt echt? Ja. Also wenn diese Abgrenzung nicht klar möglich ist, dann muss ich kennzeichnen.
Mhm.
Also beispielsweise auch bei Produktbildern im Onlineshop. Dieses Produkt, das gibt es wirklich. Ich erstelle damit, sage ich jetzt mal, eine Version mit KI von so einem Produktbild. Mhm. Dann werde ich das ab 2. August kennzeichnen müssen.
Wenn das Produkt selbst verändert wird oder der Hintergrund auch in dem Fall? So.
Das ist nur ein bisschen in Diskussion,
okay.
Ab wann ist es tatsächlich dann so ein Deepfake.
Mhm.
Bei einem, ich ändere jetzt nur den Hintergrund,
mhm.
würde ich es ehrlich gesagt nicht sehen, weil das Produkt ist ja noch immer dasselbe, das ist ein Originalfoto und es wurde nur der Hintergrund verändert.
Mhm.
Aber natürlich, je mehr ich bearbeite mit KI, desto eher werde ich dann noch kennzeichnen müssen.
Mhm. Wir schneiden zum Beispiel einen Cut, ein Short aus genau dieser Sequenz. Ist die transparenzpflichtig oder nicht? Mit einem KI-Tool.
Hat sich ja nichts an uns verändert.
Genau, okay. Nur, dass man da die konkrete Abgrenzung hat. Also sobald der Inhalt, den man wirklich sieht, auch mit KI, also wenn wir jetzt da im Universum sitzen, nicht, dass jemand glaubt, wir nehmen das aus dem Weltall auf, sondern okay, genau.
Das ist ja auch offensichtlich und da ist das auch nochmal die Grenze. Also es muss ja wirklich geeignet sein, dass man darüber täuscht, ist das jetzt eine echte Person? Man sieht ja auch immer wieder, sag ich jetzt mal in Zeitschriften etc., dass man das so sehr, oder im Modebereich, dass man da etwas mit KI entwirft, das ist alles zu kennzeichnen.
Mhm.
Aber auch wenn es, wie gesagt, offensichtlich ist, dass es KI ist, wenn das jetzt ein Cartoon ist etc., muss ich es auch nicht kennzeichnen. Also da fällt diese Täuschungswirkung ja auch komplett weg.
Okay, aber das große Modehäuser und dergleichen arbeiten ja schon zu 80% mit KI-generierten Bildern. Also das ist jetzt mal eine Pauschalaussage aber wenn man ein sehr großes Produktportfolio hat, muss man nicht mehr glauben, dass das Modell da wirklich gestanden ist, sondern dass es da wirklich um KI-generierte Bilder geht. Und da geht es dann ganz stark darum, dass man da auch kennzeichnet, hey, das schaut zwar sehr echt aus, aber hat nichts mit der Realität zu tun oder indirekt.
Vielleicht auch ganz wichtig ist es, wären auch am 2. August die Regelungen über Hochrisiko-KI-Systeme in Kraft getreten. Das hat man jetzt wieder verschoben.
Ja.
Also einerseits einmal für Hochrisiko-KI-Systeme in Produkten. Das ist zum Beispiel, wenn eine Sicherheitskomponente, eine KI-Sicherheitskomponente in einem Spielzeug, in einem Aufzug drinnen ist. Diese Regelungen über diese Hochrisiko-KI-Systeme wurden auf 2028 erst verschoben. Und jetzt kontextbezogene Hochrisiko-KI-Systeme, zum Beispiel im Bildungsbereich, im Personalbereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der KI die Bewerbungen durchleuchten lasse, die KI entscheidet, welchen Stellenwerber lade ich jetzt zum Interview ein, und das passiert ohne menschliche Kontrolle, also ohne Human in the Loop, dann wäre das zum Beispiel so eine Hochrisiko-KI-Anwendung, und da wären eben die Vorschriften auch am 2. August in Kraft getreten. Das wurde aber jetzt auch verschoben auf 2. Dezember 2027.
Okay.
Heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ein bisschen einen Spielraum. Das war der EU-AI-Act, wenn ich das jetzt richtig notiert habe. EU-AI-Act. Das war richtig schreiben, nicht, dass die Schularbeit dann negativ ausfällt. Gut, das heißt, wir sind schon bei... wir haben noch immer 2026.
Wir haben noch immer 2026 und da kommen auch noch einige.
Zweite Seite, ja.
27. September, da haben wir gleich zwei Themen. Und zwar kommt auch das Gewährleistungslabel, Garantielabel, vielleicht hat das der eine oder andere schon gehört. Ab dem 27. September ist ein Gewährleistungslabel, das ist eigentlich ein Foto-PDF, bereitgestellt von der EU-Kommission, dass man in den Online-Shop einbinden muss. Also das ist so eine harmonisierte Mitteilung. Und mit diesem Label muss man den Verbraucher eben darüber informieren, dass er ein Gewährleistungsrecht hat. Das ist einheitlich, das ist vorgegeben, das darf auch nicht verändert werden. Und das muss ich eben transparent auch in den Online-Shop einbinden. Entweder, und noch eben vor Vertragsabschluss muss dieses Label ersichtlich sein, entweder in der Artikelbeschreibung oder auch im Checkout. Beides möglich. Und spiegelbildlich gibt es dann auch noch ein Garantielabel. Also wenn es zum Beispiel eine Herstellergarantie gibt auf das gesamte Produkt. Wenn man sagt, der Hersteller gibt jetzt eine Haltbarkeitsgarantie von 3 Jahren ab, dann ist auch dieses Garantielabel in den Onlineshop einzupflegen. Und zwar zweierlei, also doppelt. Einmal auf die Artikelseite bzw. vor Vertragsabschluss und zwingend auch nochmal im Checkout. Also beim Gewährleistungslabel kann ich es mit, solange es hervorgehoben ist und solange es gut ersichtlich ist, kann ich es mir aussuchen, wo ich es platziere. Beim Garantielabel muss es zumindest zwingend im Checkout sein.
Wieder eine Vorabinformationsmaßnahme, die man da trifft?
Ganz genau. Wieder eine vorvertragliche Informationspflicht, damit man eben den Verbraucher darüber informiert, dass er ein Gewährleistungsrecht hat.
Selbiges für den stationären Handel dann auch?
Ja, das gilt auch für den stationären Handel. Also es muss dann im Ladengeschäft zum Beispiel hinter der Kasse ausgehängt werden.
Okay. Na, sehr interessant.
Da muss man sich halt eben überlegen, wie binde ich das in den Onlineshop ein, dass es auch nicht zu viel Platz wegnimmt etc. Ja. Also das ist dann eben bis 27. September umzusetzen. Das zweite Thema mit 27. September hätten wir die EMPCO-Richtlinie. Die wird gerade erst national umgesetzt. Wir haben vorher eben darüber gesprochen, über Werbeaussagen. Die EMCO-Richtlinie, die legt Anforderungen an Nachhaltigkeitswerbung fest. Umgesetzt wird es im UWG, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und in dem UWG gibt es im Anhang eine schwarze Liste. Das sind Geschäftspraktiken, die jedenfalls unlauter sind, also jedenfalls verboten sind und auch abgemahnt werden können. Und da kommen eben unter anderem, das sind jetzt die zwei wichtigsten, neue Ziffern hinzu in den Anhang. Und das ist zum Beispiel, ich darf keine allgemeinen Umweltaussagen mehr treffen. Das ist zum Beispiel klimaneutral, nachhaltig, biologisch, alles, was in Richtung grüne Werbung geht. wenn ich nicht nachweisen kann, dass sich diese Werbeaussage oder dass diese Werbeaussage auf einer anerkannten, hervorragenden Umweltleistung basiert.
Boom.
Das heißt, eigentlich alle pauschalen Nachhaltigkeitsaussagen sind damit eigentlich weg vom Tisch.
Okay. Ja. Ähnlich wie die Health Claims jetzt.
Ganz, ganz genau.
Sustainability Act, dass man das Wort Nachhaltigkeit nicht missbraucht.
Ganz genau. Also das soll Greenwashing eben verbieten, vorbeugen. Ist jetzt fraglich, ob man das wirklich in dem Ausmaß so braucht, weil die derzeitigen Regelungen vom UWG hätten es auch getan. Also man hätte diese speziellen Regelungen jetzt nicht gebraucht. Es kommt aber eben. Und das Zweite ist halt eben, ich darf auch nur mehr Nachhaltigkeitssiegel verwenden, wie so, zum Beispiel so ein Bio-Label etc., die zertifiziert sind, beziehungsweise auch von einer staatlichen Stelle festgesetzt wurden. Da gibt es dann die Erleichterung sozusagen, dass eine Liste kommt. Welche Siegel sind jetzt da zertifiziert und welche darf ich eben dann verwenden? Welche Siegel sind dann, also alle, die was dann nicht in dieser Liste vorkommen, dann nicht zertifiziert und sollte ich dann nicht verwenden.
Man lernt nie aus. Vielleicht das erste Mal heute, muss ich zugeben.
Sollte man dann natürlich vor allem auch am Produkt selbst aufpassen. Also ich sage jetzt mal, es ist schnell erledigt, dass ich dieses Siegel oder diese Umweltaussage aus meinem Onlineshop entferne. Ja. Das ist jetzt nicht so viel Aufwand. Aber wenn ich diese Nachhaltigkeitsaussage zum Beispiel auf meinem Produkt habe, direkt auf der Verpackung, dann wird es halt ein bisschen mehr Aufwand, das zu ändern.
Okay.
Ja.
Was für ein Datum war das jetzt?
Auch der 27. September.
Also das ist aber ein roter Tag im Kalender.
Ja, wirklich. es kommt ziemlich viel auf uns zu.
Ja.
Deswegen freue ich mich auch total, dass wir heute hier sitzen und ich ein bisschen drüber sprechen darf.
Ja, gutes Timing. So im Vergleich zu den letzten Jahren, hast du das Gefühl, dass da gerade irgendwie so wird da was nachgeholt? Oder gab es in den letzten Jahren auch so viele Gesetzesänderungen deiner Meinung nach? Oder Erweiterungen?
Ich glaube, es gibt immer wieder ein paar starke Jahre, wo sich sehr, sehr viel ändert. Heuer ist es wirklich sehr viel.
Ich weiß nicht, ob mir das jetzt durch das Gespräch auffällt. Oder?
Nein, es ist wirklich sehr, sehr viel.
Okay.
Die ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, basieren alle bis jetzt auf einer EU-Richtlinie oder eben Verordnung. Ja. Also es sind keine rein nationalen Themen. Und diese Richtlinien, die wurden ja auch schon 2023, 2024 beschlossen. Mhm. Und das tritt jetzt eben alles stufenweise in Kraft.
Okay. Na gut, wir sind noch nicht bei Jahresende.
Wir sind noch nicht bei Jahresende, genau. Jetzt wären wir eigentlich bei einem nationalen Thema, was gerade auch sehr in den Medien ist, die Paketabgabe.
Was kommt, ja. Ihr müsst dazu wissen, dass wir die Aufnahme vor Juni noch gemacht haben.
Genau.
Also wir reden da ein bisschen in der Zukunft und hoffen, einen guten Treffer zu landen.
Alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also wir wissen es auch noch nicht genau, ob die Paketabgabe kommt und in welcher Form, ob es da noch Änderungen gibt. Uns liegt jetzt schon ein Gesetzentwurf vor, der eben vorsieht, dass Versandhändler betroffen sind, die eben mehr als 100 Millionen Euro Umsatz in Österreich auch machen mit oder Versandhandelsumsätze, also mit B2C-Lieferungen, das sind diese Versandhandelsumsätze. Und das gilt halt eben für große Händler und auch für Plattformen, zum Beispiel Amazon, Temu und Co. Und da wird dann pro Paket eben eine Abgabe von 2 Euro fällig, muss der betroffene Händler dann eben auch selbst berechnen und dann auch eben ans Finanzamt dann abführen. Soll ich ein bisschen unsere Meinung dazu?
Ich glaube, momentan ein sehr streitiges Thema, je nachdem, aus welcher Brille man argumentiert. Sind ja in Österreich nicht nur die ausländischen Plattformen betroffen, sondern auch ein Refurbed beispielsweise, fällt mir an. Österreichischer Anbieter, der auch über
das 100 Problem, Millionen. Was wir hier sehen, ist diese 100 Millionen Euro Grenze, die gibt es. Und da würde man jetzt glauben, das sind natürlich nur die Großen betroffen, da aber eben auch die Marktplätze betroffen sind. Ja, was wird Amazon und Co. machen? Also es ist natürlich nicht davon auszugehen, dass Amazon und andere Plattformen diese Gebühr einfach schlucken. Mhm. Die werden das an die Händler weitergeben. Und das sind halt sehr, sehr viele österreichische KMU, ebenfalls auf diesen Plattformen tätig. Ja. Und gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie jetzt, wird es nicht möglich sein, dass österreichische bzw. europäische Händler, die diese Gebühren von den Plattformen weiterverrechnet kriegen, mhm. dass die dann drauf sitzen bleiben. Also das wird voraussichtlich an den Konsumenten weitergegeben. Mhm. Also im Endeffekt zahlt dann der Konsument diese Paketabgabe. Mhm. Und ob das dann so sinnvoll ist, das steht in Frage. Beziehungsweise gibt es gegen diesen Gesetzentwurf eben auch verfassungsrechtliche Bedenken, EU-rechtliche Bedenken. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, auch Frankreich hat schon eine Paketabgabe geplant, einen nationalen Alleingang, Italien. Mhm. Das wurde alles nicht durchgezogen, wieder abgeblasen. Wenn man in die Zukunft schaut, es ist ja auch, die zollfreie Grenze fällt. Mhm. Und es ist ja geplant, dass ab nächsten Jahr ist es eben 3 Euro Zoll auf ein Paket eingehoben wird, was direkt aus dem Drittland an den Verbraucher geschickt wird. Also es gibt auch schon Regelungen, und ob es da wirklich diesen nationalen Alleingang braucht, der rechtlich sehr auf wackeligen Beinen steht, es ist fraglich.
Interessant, to be continued. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir die Folge ausstrahlen, wie der aktuelle Stand ist. Also wenn man dazu.
Bin ich auch gespannt, tatsächlich.
Muss ich ja noch extra äußern. Gut. Noch was?
Ja, ein Thema hätten wir noch. Sind wir aber schon im November dann. Mhm. Das Verbraucherkreditrecht.
Ah, das habe ich schon mal gehört.
Sehr gut. Das hast schon mal gehört.
Super. Diese mit Raten und sowas, dass man transparent zeigen muss, wie viel man wirklich zahlt.
Genau, also das Verbraucherkreditgesetz wird geändert. Ist auch wieder ein EU-Thema. Mhm. Das ist die Verbraucherkreditrichtlinie. Mittlerweile gibt es eben auch schon den Entwurf für das Verbraucherkreditgesetz. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, wurde es auch schon verabschiedet im Parlament. Mhm. Was ändert sich? Und konkret ist eben auch der Onlinehandel, der E-Commerce, irgendwo betroffen, weil jetzt auch zins- und gebührenfreie Kredite, also Zahlungsaufschübe, in den Anwendungsbereich gekommen sind. Mhm. Das war früher ausgenommen, bis jetzt. Das heißt, alle Zahlungsaufschübe sind grundsätzlich einmal für diesem Verbraucherkreditregime erfasst und werden, und jetzt kommen wir dann gleich auf die Ausnahme zu sprechen, aber werden mal grundsätzlich gleich behandelt wie klassische Kredite oder Leasingverträge. Und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Also das finde ich hinsichtlich Informationspflichten, Kreditwürdigkeitsprüfung etc. Ja. Ist das schon heftig. Meines Erachtens auch nicht vergleichbar. Ja. Aber ist eben die Reaktion der EU auf Klarna-Schulden. Also da hat man gemerkt, immer mehr junge Menschen verschulden sich durch Einkäufe, die über Klarna und Co. finanziert werden. Und das ist eben die Gegenmaßnahme. Mhm. Das bedeutet, solche Zahlungsaufschübe, Buy Now, Pay Later, wie sie im E-Commerce eigentlich eine übliche Zahlungsmethode ist, sie fallen dann in den Anwendungsbereich, außer wir sind eben in der Ausnahme drinnen. Und für KMUs sieht die Ausnahme so aus, die Kreditierung, also dieser Zahlungsaufschub, ist zins- und gebührenfrei. Ganz klar ist es eigentlich immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Kauf auf Rechnung 30 Tage habe, ist immer gebührenfrei. Dann das Zahlungsziel darf nicht mehr als 50 Tage betragen. Mhm. Und es darf kein Dritter den Kredit anbieten. Mhm. Und das ist ein bisschen so dieser Knackpunkt, warum wir im E-Commerce auch drinnen sind mit diesen Zahlungsmethoden, ist, weil ja Kauf auf Rechnung in der Regel mit Zahlungsdienstleistern wie Klarna, PayPal, gibt es ganz, ganz viele Lösungen, weil die ja eigentlich immer eingeschaltet sind. Also es ist ja sehr, sehr selten, dass der Online-Händler selbst diesen Rechnungskauf abwickelt. Ja. Bedeutet das jetzt, dass der Händler eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen muss, also der Händler selbst? Nein. Bedeutet das jetzt, dass der Händler dem Kunden einen Kreditvertrag zuschicken muss mit ganz, ganz umfangreichen Informationspflichten? Ebenfalls nein. Also das sind alles Pflichten, die treffen den Kreditgeber, und das ist Klarna und Co. Das wird dann halt eben in dem ganzen Zahlungsprozess durch Klarna auch abgebildet. Aber wichtig, Werbung mit solchen Zahlungsarten, da muss dann in Zukunft, was auch, ich sage es einfach so, ziemlich lächerlich ist, wenn man damit wirbt, muss man dazu schreiben, Achtung, Kreditaufnahme kostet Geld. Obwohl jetzt ein Zahlungsaufschub wie Kauf auf Rechnung, 30 Tage, eben mit keinen Kosten verbunden ist. Brauche ich trotzdem diesen Warnhinweis. Und das muss ich dann im Onlineshop umsetzen. Das heißt, man sollte sich halt genau überlegen, wie prominent platziere ich zum Beispiel ein Banner mit jetzt kaufen, in 30 Tagen zahlen. Ist auch noch ein bisschen so die Frage, diese Auslegungsfrage, ab wann spricht man eigentlich von Werbung mit Krediten?
Wann ist das eine Information?
Ab wann ist es schon Werbung? Ja. Aber grundsätzlich wird der Begriff Werbung ja sehr, sehr weit ausgelegt. Ja. Also könnte man hier schon sagen, bitte Finger weg von solchen Bannern. Ansonsten müsst ihr in den Onlineshop schreiben, Achtung, Kreditaufnahme kostet Geld. Und das bei Kauf auf Rechnung, der ja eigentlich nichts kostet, dem Kunden.
Okay. Erinnere mich irgendwie an Rauchen ist tödlich auf der Zigarettenpackung. Ja. Auch so ein No-Brainer, aber ja, das ist auch nicht sehr verkehrt, aber nein, das ist ein anderes Thema.
Gut.
Gut, November auch. Dezember, kein Weihnachtsgeschenk
von der EU. Nein. Das wär's dann.
Na, sehr gut, ich versuch's dann in den Shownotes nochmal, vielleicht nochmal schöner runterzuschreiben, dass man dann schon eine Liste hat. Ansonsten
chronologisch, genau.
Sämtliche Gesetze hoffentlich wo?
Auf WKO.at.
WKO.at, wahrscheinlich auch EU-Gesetz, irgendwelche Verordnungen wird es wahrscheinlich auch geben.
Der EU.
Also, wenn man sowas lesen mag. Also, ist eine relativ lange Lektüre, glaube ich immer.
Oder? Es ist relativ lange, also mit den Erläuterungen etc. ist es. Das sind doch einige Seiten,
ja. Verstehen. Ja, genau. Ich finde super, dass du das dann in sehr einfachem Deutsch dann mehr oder weniger anbringst, weil ich finde immer so, Gesetzestexte in ihrer Formulierung ist ja wirklich ein, verstehe, warum man dafür Wirtschaftsrecht studieren sollte, dass man sie besser versteht. Aber ja, nicht schlecht. Wir haben jetzt in die Zukunft geschaut. Viele Händler denken sich, meine Güte, das ist wieder eine Sache Arbeit. Mhm. Wie würdest du das Mindset dahingehend schärfen, dass solche Personen da auch irgendwo so ein bisschen eine Chance sind im ganzen Sinn? Oder gibt es das gar nicht?
Mhm. Ich denke, es gibt natürlich gesetzliche Regelungen, die kann man stark hinterfragen, ob sie wirklich sinnvoll sind. Also es gibt schon auch Gesetze, wo ich mir denke, das wäre jetzt wirklich nicht notwendig gewesen. Aber die meisten Gesetze, wenn man sich den Zweck anschaut, sind schon irgendwo sinnvoll. Ja. Wenn man jetzt, das beste Beispiel ist für mich dieser Widerrufsbutton. Der wird vermutlich von den Shopsystemen, aber da weißt du sicher mehr als ich, zentral zur Verfügung gestellt werden. Also das muss ich einfach nur umsetzen. Ja. Es ist aber irgendwo eine Erleichterung auch für den Konsumenten. Und es ist auch, denke ich, ein Vertrauensthema. Also ich werde eher bei einem Onlineshop bestellen, wo ich weiß, ich kann die Ware sicher zurücksenden, wenn mir dieser Onlineshop noch nicht bekannt ist. Also wenn ich zittere, jetzt überlege ich vor dem Kauf, kann ich das wieder zurückschicken? Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Was ist, wenn es da Probleme gibt? Also das irgendwo ist eine Retoure eigentlich auch, hat einen Einfluss auf die Conversion Rate. Mhm. Wenn der Verbraucher irgendwo weiß, ich kann das zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt, im Notfall. Ja. Und wie gesagt, also dass man das relativ leicht bewerkstelligt, das wird ja einen Grund haben, warum das die ganzen großen Online-Händler alle schon haben. Das sieht man auch immer wieder, das sind ja Vorreiter in Sachen, sage ich jetzt mal, Shop-Gestaltung, das ist gut konvertierter Shop. Also das finde ich sinnvoll, Gewährleistungsgarantielabel. Wie gesagt, also wenn man sich immer die Überlegungen hinter diesen Gesetzen anschaut, dann versteht man es. Natürlich für den Einzelnen ist es immer ein Aufwand. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Leute eigentlich nicht wissen, was der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie ist, dann kann es natürlich schon auch notwendig sein, beziehungsweise sieht dann der EU-Gesetzgeber hier eine Notwendigkeit. Verbraucherkreditgesetz ist eben die Antwort auf zunehmende Klarna-Schulden bei jungen Menschen. Mit Nachhaltigkeitsaussagen hat man in der Vergangenheit ja sehr, sehr viel geworben.
Schlagzeilen, ja.
Ja. Also irgendwo versteht man den Gesetzgeber. Für den einzelnen Onlineshop-Betreiber bedeutet das natürlich Aufwand. Und deswegen halt der Appell, sich frühzeitig über die Änderungen zu informieren. Dann hat man eine Vorlaufzeit und dann kann man sich genau anschauen, wo platziere ich jetzt was, wie setze ich was jetzt um, damit es auch gut in den eigenen Onlineshop reinpasst.
Sehr spannend.
Und das wird früher oder später auch einfach Standard sein, wie Impressum und Datenschutzerklärung.
Ja. Also nicht als Last sehen, sondern auch ein bisschen als Conversion-Hebel, besonders wenn man dann frühzeitig auch dran dabei ist,
genau,
so ein Zeichen zu setzen und sagen, ja, ist wie es ist. Das man kann es genau eh nicht ändern in genau Wirklichkeit. Man kann sich dagegen sträuben und vielleicht der Mahnung entgegennehmen, aber spätestens in der zweiten Mahnung ist dann, glaube ich, nicht mehr lustig.
Und das nächste Thema ist halt eben, dass viele dieser Dinge auch abgemahnt werden. Mhm. Und das kann halt einfach teuer werden. Ja. Und dieses Geld ist woanders deutlich besser investiert, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abmahnung über Summe X erhalte, weil ich den Widerrufsbutton nicht umgesetzt habe.
Okay.
Also das sollte vielleicht auch eine Motivation sein, dass man sich da frühzeitig darum kümmert, dass es gemacht wird.
Sehr interessant. Wir wechseln vom E-Commerce-Thema. Ich glaube, da lassen wir jetzt, ist die Luft aus dem Gesetzeskatalog. Die haben wir komplett rausgepustet. Wie üblich ein bisschen in die visionäre und persönliche Ebene, die dich persönlich betrifft.
Gerne.
Wir spulen 10 Jahre zurück. Jetzt weiß ich, ob ihr alt bist im Gespräch. Brauche ich jetzt nicht in meinem Podcast äußern. Außer du möchtest das. Was würdest du deiner 10 Jahre jüngeren Jacqueline gerne mitgeben fürs Leben?
Also ich glaube, dass Geduld und Durchhaltevermögen ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Also mir hat das vor allem eigentlich der Sport ein bisschen gelehrt. Also wenn man zum Beispiel ein sportliches Ziel hat, das erreicht man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern man muss einfach kontinuierlich dranbleiben. Und das ist eigentlich in allen Lebensbereichen so. Also es geht nicht immer alles von heute auf morgen, sondern man muss eben geduldig sein und weiterhin an seinen Zielen arbeiten, auch wenn es einen gerade nicht freut. Ja. Das heißt einfach dieses Durchziehen und geduldig sein und ich glaube, dass dieses Hudeln nicht gut ist in den meisten Fällen, also diese Schnellschüsse, ohne gescheit so drüber nachzudenken und dass Erfolg eben nicht von heute auf morgen entsteht. Dann glaube ich auch, dass die Entscheidungen, die einem am schwersten fallen, die wichtigsten Entscheidungen im Leben sind und einem dann auch am meisten weiterbringen. Das sind so eigentlich diese zwei Punkte. Und halt einfach an sich selbst glauben. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, finde ich. Lern dich selber gut kennen oder lern dich selbst kennen, damit du eben weißt, wer du bist. Also dann kann dir auch kein anderer irgendwas anderes erzählen.
Brauche ich gleich in zwei Punkte nach. Was war dein letztes sportliches Ziel?
Ich habe jetzt noch eins.
Okay.
Nee, ich meine, ersten High Rocks zu machen.
Ich denke mir gerade, wir haben letztes Mal drüber geredet.
Genau, okay. Brauche ich auch noch ein bisschen Training, vor allem beim Laufen.
Das verstehe ich. Okay, gut nachvollziehen.
Aber das ist so das nächste sportliche Ziel.
Was war deine letzte schwierige Entscheidung?
Eine letzte schwierige Entscheidung.
Die schwierigen Entscheidungen sind manchmal die, die dich am weitesten bringen. Habe ich gerade innerlich genickt, habe ich mir gedacht, ich habe ganz lange ein To-Do auf meinen Kalender gehabt. Monat zu Monat geschoben. Und im April habe ich es, glaube ich, dann entschieden. Und da habe ich mir auch gedacht, war eigentlich im Nachhinein gesehen nicht so schwer und hat mich sicher am meisten weitergebracht. Also, fällt dir was ein?
Mir fällt ganz weit in der Vergangenheit eigentlich was ein.
Dann war ich schwer genug.
Das war eigentlich damals meinen Job bei der Unternehmensberatung zu kündigen. Also ich war nach dem Studium und auch während dem Studium bei einer Unternehmensberatung. Habe in der Zeit auch in Wien gewohnt. Habe mich dann entschieden, irgendwie so in Wien wohnen ist jetzt nichts für mich. Ja. Möchte wieder nach St. Pölten und habe dann eigentlich beides gemacht. Also Job gekündigt und wieder zurückgezogen in die Heimat. Das war irgendwie für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung, mit der ich aber auch sehr lang gehadert habe.
Ja, aber es hat anscheinend schon so weh getan, dass man irgendwann mal, ich habe von jemandem kurz mal gehört, ich so, warum schiebt man manchmal so schwere Entscheidungen auf? Und die Person, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, manchmal muss es so sehr wehtun, dass du denkst, okay, jetzt heute ist der Tag, wo es so wehtut, dass ich mir denke, jetzt ist wurscht, was kommt.
Stimmt, ja. Und einfach mal ins kalte Wasser springen.
Voll.
Sich einfach mal was trauen. Ja. Also es gibt auch nicht, finde ich, den richtigen Moment. Heute ist der richtige Moment, irgendwas anzufangen. Also, und man wartet nur darauf, bis der richtige Moment kommt. Und es gibt den richtigen Moment aber auch nicht.
Ja.
Also man wird sich, glaube ich, immer vor neuen Aufgaben drücken, man wird sich immer unsicher fühlen, man wird sich vielleicht dem nicht gewachsen fühlen. Einfach mal machen und man lernt ja auch im Tun.
Genau. Wenn du jetzt in St. Pölten in einem Café sitzt und du denkst, ich wünsche mir jetzt eine Person vor mich hin, die ich bis dato vielleicht noch gar nicht kannte oder schon bereits kenne, je nachdem, was du dir dabei denkst, welche Person wäre das? Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
Also über die Frage habe ich tatsächlich in der Vorbereitung sehr, sehr lang nachgedacht. Das war für mich die schwierigste Frage.
Normalerweise, hallo mit dem Seppi.
Natürlich mit jedem von meinem Umkreis. Gerne. Und ich würde sagen, ich bin jetzt auch sehr, sehr spontan und ändere meine Entscheidungen auch grundsätzlich sehr, sehr oft. Also das ist jetzt eine Momentaufnahme. Ja. Aber ich glaube, mit dem Ada Saatchi, kennst du den?
Saatchi, ja, liebe ich.
Also das war wirklich gut, also ich finde das Wahnsinn.
Kann ich sehr unterschreiben. Ja.
Ja. Dieses Mindset finde ich einfach so beeindruckend, dass man 600 Kilometer durchs Death Valley läuft. Dann auch, wenn man es nicht in dieser Zeit geschafft hat, einfach weiterlaufen und da trotzdem nicht aufgeben. Und deswegen, also bewundere eine solche Leistung sehr und deswegen gerne mal auf einen Kaffee.
Mega cool, damit habe ich gar nicht gerechnet, aber jetzt so logisch irgendwie. Super, würde er
genau,
sagen.
Genau.
Na, mega cool, ja, schon auch dieses Mindset, dieses Grenzen verschieben vom Möglichen und auf einmal sind 5 Kilometer, die man davor gelaufen ist,
absolut.
Sie haben so ein kleiner Pups in der Landschaft und man denkt sich, oh, dann laufe ich 50.
Ja,
auch wenn es wehtut. Aber ja, finde ich, kann ich sehr nachvollziehen, die Entscheidung mit der Person, einen Kaffee trinken zu gehen. Ja, lieber Jacqueline, ich glaube, das war eine super Folge, die wir gemeinsam mit Gesetzen, Ada Saatchi und schweren Entscheidungen verbracht haben. Vielen lieben Dank für deine Einblicke, auch für das strukturierte Durchgehen, auch nach der Chronologie, wann was auf uns zukommt oder schon zugekommen ist. Ich glaube, da haben viele was mitnehmen können und hoffentlich jetzt nicht nur in Panik verfallen, dass man irgendwas hoffe nicht gemacht hat, sondern
und am wenn, besten dann bitte heute einfach, machen. Wenn, dann bitte einfach melden.
Genau, einfach bei der Jacqueline melden, wo kann man dich überall finden, so auf LinkedIn,
auf Instagram, LinkedIn. Co. LinkedIn oder genau. Und einfach googeln, dann kommt gleich. Kommen gleich meine Kontaktdaten bei der WKO.
Perfekt, ja, in diesem Sinne darf ich mich bei dir bedanken. Gibt es noch irgendeinen letzten Satz, den du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben möchtest? Super.
Super, genau. Nein, ich glaube, es ist schon alles gesagt. Einfach keine Angst haben vor diesen ganzen Rechtsthemen. Es gibt genügend Menschen, Juristen, die euch helfen können.
Ja.
Und einfach machen, nicht zu lange davor drücken, einfach durchziehen. Ja.
Mega. Was für ein Schlusswort. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr mit dabei wart, entweder per Audio über Spotify oder per Video an YouTube. Falls ihr euch denkt, ah, die zwei würde ich gerne doch nochmal sehen, dann gleich nochmal YouTube aufmachen und das Video ansehen dazu. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn ihr die Folge teilt, würden wir uns sehr freuen. Vielleicht in der Gruppe, die selber selbstständig sind oder vielleicht in einem E-Commerce-Unternehmen arbeiten, gerne den Link teilen. Wir sind immer für Feedback offen. Das heißt, wenn ihr noch irgendwo eine Frage habt, gerne uns eine Mail schicken. Wir schauen, dass wir die dann gleich im Zuge dessen beantworten können. In diesem Sinne darf ich mich bedanken fürs Zuhören und Zuschauen und alles Liebe und bye bye. Super.